Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. Eine Krebsdiagnose betrifft nicht nur die Erkrankten. Auch für Familie und Freunde ändert sich das Leben. Was dann wichtig wird, dazu gleich ein Gespräch mit meiner Kollegin Ulrike Winkelmann. Und am Nikolaustag schauen wir uns den Markt für Heiligenfiguren, Rosenkränze und Weihwasserspender an. Der ist im Umbruch. Anna, Marketingmanagerin, ist Anfang 30, als sie an Brustkrebs erkrankt. Den Kontakt zu ihrer Familie hat sie da gerade abgebrochen. Sie gründet eine, wie sie es nennt, Familie der Herzen. Dazu gehören ihr Lebenspartner und ihre besten Freundinnen und Freunde. Annas Geschichte ist eine von 11 Reportagen, die gerade veröffentlicht wurden. Journalistinnen und Journalisten haben für ein Buchprojekt Menschen besucht, die an Krebs erkrankt sind, und sie haben sich angeschaut, wie diese Diagnose die Familien und die Freundschaften verändert. Annas Geschichte hat meine Deutschlandfunk-Kollegin Ulrike Winkelmann aufgeschrieben. Mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, und ich wollte zunächst von ihr wissen, wie sie die Recherche zu Anna überhaupt angefangen hat.
Ich hatte nun das besondere Problem, dass ich niemanden in meinem Umfeld fand, der oder die bereit gewesen wäre, über die besondere Form von Familie und über die Bedeutung der Krebserkrankung zu sprechen, die ich mir ausgesucht hatte. Nämlich wollte ich keine normale Familie in dem Sinne, also eine blutsverwandte Familie, sondern ich wollte eine soziale Familie, eine Familie, die Leute sich gesucht haben, auch zur Bewältigung der Krankheit. Und dabei hat mir dann die Krebshilfe geholfen, also die Deutsche Krebshilfe hatte Kontakt zu meiner Patientin Anna Strutzina, die nämlich auch schon einen Blog betrieb, die auch schon einen sehr ausgebauten Facebook-Auftritt hatte, auf dem sie über ihre Krankheit erzählte und auf dem sie auch für Solidarität mit Krebspatienten warb und auf dem sie anderen Patientinnen auch Tipps und Hinweise gab, an wen man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Und auf diese Weise wurde ich sozusagen durch die Krebshilfe mit meiner Patientin Anna Strutzina bekannt gemacht.
Und wie war der erste Kontakt? War das eine ganz normale Mail, so wie wir Journalistinnen, Journalisten, die einfach auch bei anderen Anfragen stellen, oder war was anders?
Tatsächlich habe ich sehr vorsichtig die Anna Strutzina angeschrieben über WhatsApp. Sie ist auf allen digitalen Kanälen unterwegs gewesen und war auch auf diese Weise, also binnen Sekunden ansprechbar, beziehungsweise reagierte selbst binnen Sekunden, obwohl sie gerade in einer Krise ihrer Krankheit war. Also ich erwischte sie, als sie gerade erneut ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dort eine wirklich erhebliche Operation auch zu gewärtigen hatte. Und das schien ihr aber wirklich so wichtig zu sein, auf jeden Fall ist auch diese Form der Kommunikation herzustellen, dass sie mir mehr oder weniger noch von dem in den OP rollenden Bett eine Antwort auf ihrem Handy gab.
Die junge Frau Anna, die Sie porträtieren, erkrankt zunächst an Brustkrebs, kommt in Therapie. Sie gilt kurze Zeit als krebsfrei und dann kehrt der Krebs zurück und er kehrt auch noch einmal zurück. Das ist jetzt so die medizinische Geschichte in Kurzform. Aber welche Geschichte erzählen Sie?
Die Geschichte, die ich versuche zu erzählen, ist die, wie Anna sich ihre Freundinnen und Freunde zu einer Familie schmiedet. Das heißt, dass Anna Strutzina wirklich unmittelbar, bevor die Krankheit überhaupt ausbrach, von ihrer Blutsverwandtschaft, ihrer ursprünglichen Familie abgesetzt hat. Sie hat quasi ihrer Familie das Verhältnis aufgekündigt. Dann kommt die Krankheit, dann kommt die Krebsdiagnose und sie weiß, sie wird auf viel Unterstützung angewiesen sein. Und was sie dann gemacht hat, ist, dass sie ihre Freundinnen und Freunde gebeten hat, wirklich ganz eng zu ihr zu stehen und sich auch untereinander zu verständigen. Das bedeutet, dass Beziehungen, die sie zuerst je einzeln hatte zu ihren Freundinnen, dass sie die selbst intensiviert hat, indem sie die Freundinnen aufgefordert hat, sich zusammenzuschließen zu einem quasi familiären Kreis. Sie hat es selbst dann irgendwann ihre Familie des Herzens genannt und ihre Freundinnen und und Freunde haben dabei auch gerne mitgemacht, auch wenn es erhebliche Belastungen für alle erforderte oder erhebliche Belastungen brachte, dass sich alle auch untereinander natürlich verständigen mussten, wer wann bei Anna ist, wer zum Beispiel wann mit Anna zur Chemotherapie geht. Sie hat keine einzige Chemotherapie alleine durchstehen müssen. Es war immer jemand bei ihr und es war also ein enormer Kommunikationsaufwand, auch in diesem Freundeskreis. Und ich versuche, die Geschichte zu erzählen, wie diese Freundinnen und Freunde zu einem Team und eben zu dieser Familie des Herzens zusammengewachsen sind.
Beweist sich in der Krebserkrankung, in dieser existenziellen Situation, wahre Freundschaft oder ist das ein Klischee?
Auf jeden Fall ist es eine Belastung einer normalen, sagen wir mal auch noch quasi jugendlichen oder auch studentischen Freundschaft, über die sich nicht alle von vornherein so klar gewesen sind. Das haben mir manche erzählt. Sie sind aber, soweit sie mir das erzählen wollten, alle an dieser Form der Herausforderung auch gewachsen und haben jeder und jede gesagt, dass sie tatsächlich den Wert der Freundschaft erst wirklich erkannt haben, als sie sich um Anna herum zusammengeschlossen haben.
Welche Grenzen hatten Sie als Journalistin? Gab es Fragen, die Sie sich nicht getraut haben zu stellen?
Es war natürlich heikel, mit allen, also mit denjenigen, mit denen ich sprechen konnte, darüber zu sprechen, was ist, wenn Annas Krebs nicht heilbar ist. Weil Anna Struzina selbst eine enorme Zuversicht sich selbst auch verordnet hatte und ihren Freundinnen und Freunden auch verordnete. Also Anna war von der Sorte, dass sie sagte, wir geben hier gemeinsam nicht auf, ich zu allerletzt, und wir beschließen, dass wir den Krebs besiegen. Punkt. Fertig. Aus. Und anhand der Diagnosen, die vorlagen, war aber, sagen wir mal, es medizinisch sehr naheliegend, auch darüber nachzudenken, dass es bald zu Ende sein könnte. Und das habe ich versucht, im Gespräch mit den Freundinnen und Freunden herauszufinden, wie weit sie sich mit dem Gedanken an den Tod überhaupt befasst hatten. Und es stellte sich aber heraus, dass sie sich sozusagen Annas Diktat des Optimismus auch gerne unterworfen hatten. Also sie haben mir erzählt, dass sie jetzt an den Tod nicht denken wollten und dass sie sich mit dem Tod erst befassen werden, wenn er eintritt. Und dann werde man wiederum gemeinsam weitersehen. Und das hat mich auch sehr gerührt.
Hatten Sie den Eindruck, dass es hilft, nicht über den Tod zu sprechen oder nicht laut drüber nachzudenken?
In dieser tapferen kleinen Truppe hat es, glaube ich, geholfen. Also sie waren quasi als Team hinter Annas Willen auch geeint und haben sich Annas Vorgabe gebeugt, die da sagte, wir wuppen das, wir schaffen das, wir werden das besiegen und was anderes will ich jetzt nicht hören.
Die Gruppe der engsten Freundinnen und Freunde heißt auf WhatsApp We Will Fight Gruppe. Und dieses Motiv des Kämpfens, des Besiegens spielt in dem ganzen Buch, in allen Geschichten oder fast allen Geschichten eine zentrale Rolle. Auch zum Beispiel in der Geschichte über Guido Westerwelle und seinen Mann. Die sagten auch, wir wollen nicht, dass der Krebs die Herrschaft über unser Leben übernimmt. Warum ist dieser Gedanke von Kampf und Macht so wichtig?
Ich glaube, dass es keine Furcht wahrere Ansage an einen Menschen gibt als so eine Krebsdiagnose, die auch so hart ist wie die im Fall von Anna Struzina. Und der Kampf, der dann beginnt, ist einer um Kontrolle. Anders als viele andere Krankheiten ist der Krebs ja wirklich wie eine eigenständige Persönlichkeit, die versucht, jemanden zu überwinden. Der Krebs ist ja verwandelbar. Der Krebs mutiert. Man spricht ja nicht umsonst auch von dem Tumor, der mutiert. Und er ist regelrecht raffiniert. Also medizinisch gesehen ist der Krebs eine besonders heimtückische Krankheit, die sich tatsächlich an die Patienten anpasst und versucht, die Patienten niederzuringen. Und das empfinden viele Patienten auch so. Um in dieser Metapher zu bleiben, glaube ich, hilft es vielen Patienten, das auch als Kampf zu benennen und diesen Kampf aufzunehmen. Und daher ist die Sprache über den Krebs auch oft in dieser Metaphorik.
Heißt das im Umkehrschluss, der Tod ist eine Niederlage?
Ich glaube, das werden die meisten so sehen, ja.
Ist das nicht auch eine brutale Sicht, weil damit ja auch verbunden sein könnte, wer stirbt, wer es nicht schafft, hat zu wenig gekämpft?
Das war tatsächlich eine Art der Befürchtung, die in mir wuchs, während ich mit Anna Struzina Kontakt hatte. Wir haben ja über ein Jahr miteinander gesprochen, immer mal wieder, mal lang, mal kurz. Und je stärker sie auch selbst diese Linie vertrat, ich kämpfe, ich werde mich ja nicht kleinkriegen lassen, desto mehr fürchtete ich, dass sie gar kein Verhältnis dazu gewinnen würde, wenn es soweit wäre, dass sie eventuell stürbe. Und in ihrem Fall muss man sagen, dass sie tatsächlich, also bis ganz kurz vor ihrem Tod, gesagt hat, ich werde mein Leben genießen bis zum letzten Atemzug. Sie ist ganz kurz vor ihrem Tod noch mit ihrem Freund nach Paris, nach Disney World geflogen und hat sozusagen das gemacht, was sie am liebsten machte. Sie war unterwegs, sie war auf Reisen, sie war im Urlaub. Und dann hat sie vielleicht ganz zum Schluss erst die Niederlage empfunden, was ich nicht weiß. Sie hat, das Letzte, was ich von ihr hörte, war, dass sie kämpft und dass sie kämpfend, jetzt um in ihren Bildern zu bleiben, auch untergehen will.
Das Porträt schließt ja mit dem Plan, nach Paris zu fahren.
Ganz genau.
Tod kam es nach der Veröffentlichung. Es gibt viele, gerade junge Leute, die, wenn sie an Krebs erkranken, an die Öffentlichkeit gehen. Ich folge einigen auf Twitter, die sich dann auch oft witzige Namen geben. Onkobitch. Auch Anna ist an die Öffentlichkeit gegangen, kam aus der Werbebranche. Was hilft es, die Öffentlichkeit teilhaben zu lassen an den eigenen Ängsten und an den eigenen Hoffnungen?
Nach meinem Eindruck ist es sehr, sehr hilfreich, die eigene Situation so bekannt zu machen als Form der Selbstbehauptung, auch als Form der Auseinandersetzung mit der Veränderung des eigenen Körpers. Zum Beispiel der Verlust der Haare spielt ja so eine große Rolle, gerade für junge Frauen im Rahmen der Chemotherapie. Und das mutig zu wenden und zu sagen, ich schneide mir die Haare jetzt ab, ich nehme jetzt eine Perücke oder ich nehme keine Perücke. Und das auszustellen scheint wichtig zu sein, um nicht das Selbstbewusstsein zu verlieren und um nicht das Gefühl zu bekommen, dass man sich verstecken muss, jetzt wo man jedenfalls nach landläufigen Kriterien hässlicher geworden ist. Nein, sie wollen sich behaupten und sie brauchen den Zuspruch, dass es toll ist, dass sie das tun. Ich glaube, der Zuspruch, den man wirklich dann auch zurecht bekommt dafür, zum Beispiel sich als Patientin zu zeigen, auch in der veränderten Körperlichkeit, ist wichtig, um eben diesen Kampf auch durchzustehen. Und ich gönne und ich wünsche gerade den jungen Menschen, die diese Form der Öffentlichkeit suchen, genau die Unterstützung, die sie dann ja oft auch erhalten auf den digitalen Wegen.
Richtet sich das eher an diejenigen, die auch an Krebs erkrankt sind oder an die, sage ich mal, Gesunden oder noch Gesunden?
Ich glaube beides. Die erste Adresse sind natürlich die Mitpatientinnen und Patienten. Die erste Adresse sind diejenigen, die auch leiden und denen man zeigen will, wie es gehen könnte, wenn man leidet. Das muss nicht für jeden hilfreich sein. Und bei all diesen Gesprächen und auch bei diesen Formen der Öffentlichkeit gehen diejenigen tatsächlich auch unter, die keine Öffentlichkeit wollen, die auch den Rückzug suchen. Und diejenigen, die sagen, ich will vielleicht gar nicht mehr menschlichen Kontakt haben, ich möchte mich vielleicht zurückziehen, von denen erfahren wir das leider nicht. Daher ist der Vergleich da ganz schwierig. Aber diejenigen, die jetzt mal wegen einen Blog betreiben oder auf Facebook ganz große Gruppen aufmachen, die suchen ja den Zuspruch und den Mut, den sie bekommen, wollen sie auch weitergeben an andere Patienten.
Viele, die an Krebs erkranken, erzählen, sie wurden durch die Diagnose und auch durch die Therapie in eine Art Paralleluniversum geschleudert. Der Kontakt zur Welt der Gesunden bricht ab oder wird sehr viel schwieriger, außer jetzt zu der Familie oder zum engsten Freundeskreis. Haben Sie das auch so erlebt, dass das zwei Welten sind, dass der Rest der Gesellschaft eigentlich davon nichts wissen will?
Ja, es ist einfach eine Geschichte von Krankheit, Leid, Medizin und Elend. Das ist das Paralleluniversum, was sich immer auftut, wenn man eine Klinik betritt. Also im Krankenhaus gelten ja einfach andere Regeln. Das spürt man ja sofort, wenn man jemanden auch nur besucht dort, geschweige denn selbst auch eingeliefert wird. Und ich glaube auch, es kann kaum anders gehen. Es sei denn, es gelänge, mehr Menschen dafür zu gewinnen, zum Beispiel chronische Patienten in Kliniken und Krankenhäusern zu besuchen. Es gelänge, mehr Ehrenamtliche für die ja unzähligen Initiativen zu gewinnen, die sagen, okay, wir machen uns auf den Weg, wir besuchen regelmäßig Menschen, die in diesen Leidenskammern eingesperrt sind. Aber in unserem Alltag, in dem Arbeitsalltag, in dem familiären Alltag, wo man Menschen betreut und mit ihnen zu tun hat, die Gott sei Dank gesund sind, spielt ja tatsächlich so eine schwere Krankheit kaum eine Rolle.
Gibt es ein gesellschaftliches Anliegen, das Sie mit dieser Reportage, mit diesem Buch verfolgen?
Unbedingt. Mir ist erst im Laufe der Reportage und auch in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen an dem Buch klar geworden, wie stark das unmittelbare soziale Umfeld, also sei es eine Blutsverwandtschaft, sei es die sogenannte richtige Familie oder sei es die gewählte Familie, wie in dem Fall meiner Patientin, von Krebs betroffen ist, wenn eine Patientin, ein Patient in ihrer Mitte lebt. Und eine ganze Familie braucht dann Unterstützung. Eine ganze Familie braucht auch psychoonkologische Unterstützung heißt es dann. Das bedeutet, dass nicht nur der Patient selbst Unterstützung durch meinetwegen Psychiater bekommt, weil 2/3 aller Krebspatienten werden entweder depressiv oder haben mindestens eine depressive Störung, sondern die ganze Familie hat schweres seelisches Leid zu erdulden. Und das sind Menschen, die brauchen Zuspruch, die brauchen Kommunikation, die brauchen Mitleid und mehr als nur Mitleid, die brauchen Gesprächsangebote.
Und das kommt zu kurz.
Das kommt systematisch zu kurz. Das muss im Gesundheitssystem verbessert werden, dass die Finanzierung solcher Angebote ausgebaut wird und auch standardmäßig angeboten wird. Und das ist auch ein Aufruf an uns alle, uns um vielleicht Nachbarn, vielleicht entferntere Bekannte und Verwandte zu kümmern, die in so einer Situation stecken.
Hat sich Ihre Sicht auf Krebs verändert? Oder mal ganz platt gefragt, haben Sie jetzt mehr Angst oder weniger oder ist es gleich geblieben?
Die Angst weniger von Anna selbst, die das gar nicht zugelassen hat, aber die Angst ihrer Freundinnen und Freunde vor dem Tod wehte mich manchmal unmittelbar an. Und dann mussten wir auch tatsächlich gemeinsam mal ein Tränchen verdrücken. Und da habe ich quasi eine Ahnung gespürt dessen, was in Menschen vorgehen muss, deren Liebster oder Liebste diese Krankheit bekommt. Und tatsächlich habe ich dadurch die Angst kurz kennengelernt und habe mir vorgenommen, sobald ich von einer Krankheit in meinem Umfeld erfahre, damit irgendwie umzugehen. Jedenfalls so umzugehen, dass die Leute sich weniger alleine fühlen.
Das Diktat des Optimismus nach der Krebsdiagnose. Das Reportagebuch, an dem sich meine Kollegin Ulrike Winkelmann beteiligt hat, heißt »Wir sind für dich da« und ist im Herder Verlag erschienen. Dass heute Nikolaustag ist, dürfte weithin bekannt sein. Der Mann mit der Mütze ist noch da, die Schokolade im Schuh auch. Die Legende dahinter verblasst. Heiligenlegenden, heiligen Figuren, Hausaltäre, das war Standard in frommen Familien. Doch die Zeit dieser Volksfrömmigkeit ist schon etwas länger vorbei. Das hat auch handfeste wirtschaftliche Folgen. Der Handel mit klassischen Devotionalien kriselt, die Branche wandelt sich. Gabriele Höfling hat sich in die Welt der Wunschkerzen und Weihwasserspender begeben.
Wir sind jetzt hier mit mir an unseren Schiebewänden. Da haben wir hauptsächlich Kreuze aus verschiedensten Materialien. Also zum einen aus Schiefer. Das sind so die, sag ich jetzt mal, fast modernsten Kreuze, die sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt haben, weil die einfach auch sehr schön sind und immer ein Hingucker sind.
Genau, dann sehe ich jetzt hier auch noch so kleine Behälter, das ist, glaube ich, für Weihwasser. Genau. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das sofort mitnehme. Wie ist das? Läuft das noch gut?
Nein, leider nicht. Also das sind die Weihwasserbecken. Da haben wir auch immer nur noch eine kleine Auswahl da. Also die werden schon mal fürs Enkelkind gekauft, zur Taufe oder so, aber wirklich eher selten.
Die Auswahl an Devotionalien, die mir Verkäuferin Nina Bursche im Aachener Domshop zeigt, ist groß. Von Kreuzen und Engeln in den unterschiedlichsten Größen und Materialien, über Kerzen und Briefkarten bis hin zu Ikonen und Krippen. Wer auf der Suche nach Devotionalien ist, der wird hier fündig. Und der Domshop, wo man auch Bücher und Aachener Gin kaufen kann, läuft gut. Doch das ist nicht überall so. Das Geschäft mit den Glaubensgegenständen befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Manche würden auch sagen, es ist in einer Krise. Diese Erfahrung macht auch Michael Helgers. Er ist Inhaber eines Devotionaliengeschäfts im Wallfahrtsort Kevela. Sein Laden Christliche Kunst Bauer ist seit etwa 1890 im Familienbesitz.
Die Umsätze haben wir lange einigermaßen gleichhalten können. Auch dadurch, dass wir ja seit etwa 12 Jahren einen Internetshop haben, der auch sehr gut läuft. Aber man muss sehr kreativ sein und man muss sich wirklich bemühen, die neuen Strömungen und die neuen Interessen der Kunden mit zu berücksichtigen beim Warensortiment.
Wer da nicht mithalten kann, hat es schwer. Von den ursprünglich rund 40 Geschäften, mit denen Helgers sich vor Jahrzehnten zu einem Verbund religiöser Fachhändler zusammengeschlossen hatte, sind nur noch 7 übrig. Ehemals klassische Devotionalien wie reichgeschmückte Kreuze mit dem Corpus Christi oder möglicherweise etwas süßliche Heiligenfiguren verkaufen sich kaum noch. Insgesamt seien streng religiöse Motive nicht mehr so gefragt, sagt Helgas.
Früher war man sich sicher, dass der Nachbar sich über einen Rosenkranz oder eine Madonnenstatue freut. Heute ist man da eher skeptisch. Man ist nicht mehr so genau informiert, wie der Nachbar oder wie der Verwandte zum Glauben steht. Deswegen geht der Trend bei den Geschenken mehr hin zum allgemeinen Besinnlichen, zu einem Spruch, der zwar emotional, der besinnlich ist, aber nicht mehr so eindeutig religiös.
Bei den Kunden des Aachener Domshops zum Beispiel werden ausgefallenere Materialien wie Glas immer beliebter. Sinnsprüche auf Schiefer werden ebenso angeboten wie sogenannte Wünschelichter. Schlichte weiße Wachskerzen mit einem einzigen Wort als bunter Aufschrift dienen als Dankes- oder Geburtstagslicht. Für Religionswissenschaftler Martin Radermacher von der Universität Bochum ist die veränderte Nachfrage nach Devotionalien Ausdruck eines gesellschaftlichen Bedeutungsverlusts der Religion hin zu einer eher allgemeinen, individuellen Spiritualität.
Da wird dann irgendwie gepilgert, man geht zum Yoga, man geht vielleicht alle 4 Wochen noch in den katholischen oder evangelischen Gottesdienst. Und das sieht man dann auch an Devotionalien, die gar nicht mehr so stark jetzt protestantisch oder katholisch zuzuordnen sind, sondern vielleicht einfach nur ein Fischsymbol sind.
Nach Ansicht von Devotionalienhändler Michael Helgers birgt die größere Beliebtheit solcher eher allgemein spiritueller Produkte aber auch Gefahren.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Beliebigkeit abrutschen. Das heißt, dass wir von einem allgemeinen Geschenkeladen wie Nanunana nicht mehr zu unterscheiden sind. Wir achten also schon darauf, wenn wir neue Produkte aufnehmen, dass die ins ursprüngliche Sortiment hineinpassen, dass die also etwas darstellen, was in die religiöse Richtung geht, also nicht ein Geschenkartikel ganz allgemein gehalten.
Ob nun hochreligiös oder allgemein spirituell. Grundsätzlich, sagt Religionswissenschaftler Martin Radermacher, haben Devotionalien im Glauben eine durchaus wichtige Funktion.
Ganz einfach gesagt sind Devotionalien Mittel, um relativ abstrakte religiöse Ideen zunächst einfach mal greifbar und anfassbar und sichtbar zu machen. Man könnte sagen, materielle Anker, die es Gläubigen ermöglichen, ihren Glauben im Alltag einfacher zu leben, weil ja oft gerade religiöse Vorstellungen relativ abstrakt sein können.
Auch Kirchengebäude, so verdeutlicht Radermacher, seien im Prinzip der Versuch, das kognitive Konstrukt des Glaubens zu verdeutlichen. Dass nicht wenige Gläubige Devotionalien gegenüber eher kritisch eingestellt sind, führt der Religionswissenschaftler auf die Reformation und deren Bilderfeindlichkeit zurück. Devotionalien nur als Kitsch abzutun, greift für ihn aber zu kurz.
Also für den Durchschnittsgläubigen mag es ja ein ganz wichtiges Motiv oder Objekt der persönlichen Frömmigkeit sein. Egal wie einfach es ist, wenn es sich um ein einfaches Bildchen handelt oder ein kleines Kreuz, was eine wichtige Rolle spielt im Glaubensleben einer Person, dann würde ich das erstmal so ernst nehmen.
So sieht Radermacher im Wandel der Nachfrage nach Devotionalien auch eine Chance.
Für die katholische traditionelle Frömmigkeit mag das stimmen, dass Devotionalien weniger werden, aber dafür gibt es immer mehr, so gerade im Bereich der Jugendkultur, der religiösen Jugendkultur, halt, ja, ich sag mal, einfachere oder neuere Mittel, das fängt an mit Schlüsselanhängern oder so Papstbannern, Papstmotiven und so weiter, die man ja auch im weiteren Sinne als Devotionalien betrachten kann.
Und auch bei Nina Bursche im Aachener Domshop schauen ab und an mal junge Leute vorbei, etwa wenn sie ein Geschenk zu besonderen Anlässen wie einer Hochzeit, einer Taufe oder einem Trauerfall suchen. Nina Bursche.
Eigentlich finde ich es aber schön zu sehen, dass dann aber trotzdem noch so viele Menschen auf diese Dinge dann doch noch zurückgreifen und auch junge Menschen. Und dass es ihnen dann doch noch wichtig ist, eben einen Rosenkranz zu haben oder zur Taufe ein christliches Geschenk zu verschenken.
Der veränderte Geschmack der Kunden zeigt sich auch im Weihnachtsgeschäft. Wer im Domshop nach einem Geschenk schaut, sucht laut Nina Bursche zwar meistens etwas Anspruchsvolles oder Niveauvolles, ein explizit christlicher Bezug muss aber nicht sein. Klar werden auch mal Engel gekauft, ansonsten gehen aber vor allem Kalender gut oder auch Dekoartikel wie Christbaumkugeln mit dem Aachener Dom darauf oder niedliche Tierfiguren aus Holz. Das Christkind in der Krippe dagegen ist ein Ladenhüter.
Nicht einmal das Weihnachtsgeschäft rettet das Christkind. Gabriele Höfling war im Devotionalienhandel unterwegs. Das war Tag für Tag für diese Woche. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt die Sendung Lebenszeit. Mein Kollege Andreas Stopp hat dann den Adel zum Thema und zu Gast. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin, ganz ohne von und zu. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.